U2 mit Walk On, ein Stück Musik der irischen Band, das der burmesischen Friedensnobelpreisträgerin und Politikerin Aung San Suu Kyi gewidmet wurde, die sich seit den späten 80er Jahren für die friedliche Demokratisierung ihres Landes einsetzt. Nachdem sie über 15 Jahre unter Hausarrest gestellt war, ist sie seit 2012 wieder in der Öffentlichkeit politisch aktiv und seit 2012 eben auch Teil des burmesischen Parlaments. Der Journalist Andreas Lorenz, der über Jahre als Asienkorrespondent für den Spiegel tätig war, legt nun eine Biografie über Aung San Suu Kyi vor, die er heute Abend im Taz-Café vorstellen wird. Jetzt ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Und hallo.
Guten Tag.
Wir haben vor 2 Jahren ungefähr über die Doku Yangon Calling gesprochen vom Filmemacher Alexander Dlugak, der Bands wie Side Effects zum Beispiel entdeckt hat in Myanmar. Seit 2010, 2011 befindet sich das Land in einer durchaus interessanten Phase der Selbstfindung, politisch als auch kulturell. Wie haben Sie diese Entwicklung als Asienkorrespondent oder auch später verfolgt?
Die ersten Reisen, die ich nach Myanmar beziehungsweise Burma gemacht habe, war in den 90er Jahren. Und dort traf man auf eine verängstigte Bevölkerung. Aung San Suu Kyi war damals teilweise noch unter Hausarrest oder gerade erst freigelassen. Es war eine Atmosphäre der Unterdrückung. Wir als Journalisten durften nicht offiziell als Journalisten einreisen, sonst hätte man uns gar kein Visum gegeben, sondern wir sind als Touristen gefahren und mussten ständig gewahr sein, irgendwelche Agenten oder Spitzel hinter uns zu haben, was dann auch passierte. Das heißt, man musste sie loswerden, man musste jeden Tag, jeden Abend das Hotel wechseln, damit die nicht einen auf die Spur kamen. Das hat sich jetzt total verändert. Mhm. Ich komme gerade aus Yangon, dem früheren Rangoon, zurück, der früheren Hauptstadt von Myanmar. Dort herrscht Aufbruchsstimmung. Die Militärjunta ist ja 2010 zurückgetreten. Sie hat ihre Uniformen ausgezogen und ist in Zivil, einige Leute jedenfalls in Zivil wiedergekehrt. Es gibt also eine quasi zivile Regierung, die tatsächlich wirtschaftliche, aber auch politische Reformen angefangen hat. Hunderte, wenn nicht gar tausende politische Häftlinge wurden inzwischen freigelassen. Aung San Suu Kyi ist auch freigelassen. Sie durfte sogar 2012 an Nachwahlen teilnehmen. Sie sagten es schon, sie ist Mitglied des Parlaments. Aufbruchsstimmung.
Ja.
Und jetzt aber auch großes Abwarten, denn im Herbst, Ende Oktober, Anfang November wird es zum ersten Mal seit 2010 wieder Wahlen geben. Die Regierung hat versprochen, sie sollen fair, gleich und korrekt ablaufen. Und die Bevölkerung wartet nun, wie sich diese quasi zivile Regierung verhalten wird, ob es wirklich zu fairen Wahlen kommen wird und welche Rolle Aung San Suu Kyi dann da spielen
kann. Ja, also hundertprozentig trauen kann man dem Frieden nicht, weil viele alte Machthaber oder Leute aus den alten Eliten klicken ja dann doch über Umwege wieder ihren Weg auch in die aktuelle Regierung gefunden haben.
Ja, das sind die alten Leute. Mhm. Die Geschäfte machen vor allen Dingen, so berichten viele Einwohner, machen vor allem die Freunde dieser Militärs, die vor allen Dingen profitieren von diesem wirtschaftlichen Aufschwung. Es gibt politisch besorgniserregende Ereignisse. In den letzten Wochen hat es Studentendemonstrationen gegeben. Die Studenten fordern ein liberaleres, besseres Hochschulgesetz und mehr Geld für die Bildung aus dem Etat. Und da ist die Polizei relativ brutal vorgegangen. Sie hat auch, wie früher üblich war, zivile Schläger eingesetzt, die sozusagen Demonstranten der Polizei zuführten. Das sind alles Zeichen, die nicht gut sind und die größere Unruhe unter den Intellektuellen, den Wissenschaftlern, den Journalisten auslösen.
Ja, das heißt, die Demokratie ist noch ein zartes Pflänzchen, das leicht zerstört werden könnte.
Das ist ein zartes Pflänzchen. Auch Aung San Suu Kyi übrigens auf ihren Reisen ins Ausland warnt immer davon, zu optimistisch zu sein. Sie sagt, es bedeutet noch nichts, wenn jemand seine Uniform auszieht und in Zivil, im Lungi oder in der typischen burmanischen Bluse herkommt, bedeutet das noch nicht, dass sich sein Geist geändert hat.
Ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, U2 haben einen Song geschrieben über Aung San Suu Kyi. Prominente Schauspieler wie George Clooney oder Brad Pitt haben sich für sie eingesetzt. Luc Besson hat mit The Lady sogar einen Film über sie gedreht. Warum haben Sie irgendwann festgestellt, dass man sich dem Thema auch journalistisch nochmal nähern muss und nicht nur künstlerisch?
Es gibt auf Deutsch bislang nur eine aus dem Englischen übersetzte Biografie. Mhm. Ich finde die Figur Aung San Suu Kyi sehr, sehr spannend. Mhm. Sie ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und gerade in diesem Jahr ist es wichtig, sie nochmal in den Vordergrund zu rücken. Sie wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Und vor allen Dingen, wie ich schon sagte, es wird die Wahlen geben. Wir wissen nicht, wie diese Wahlen ausgehen werden. Wir wissen auch nicht, wie der Wahlkampf vonstatten geht. Mhm. Myanmar und Aung San Suu Kyi werden in diesem Jahr wieder ins Blickfeld rücken.
Und welche Aufgaben wird Aung San Suu Kyi übernehmen jetzt innerhalb der Regierung? Denn ganz an die Spitze der Regierung jetzt zu geraten, dürfte ja auch schwierig werden.
Das ist momentan, jedenfalls der Stand heute, fast ausgeschlossen. Die Militärs haben im Jahr 2008 eine Verfassung und eine sehr umstrittene Verfassung verabschiedet, die es verbietet, Bürgern, die ausländische Verwandte haben, Präsident zu werden. Ja. Sie kann zwar kandidieren, sie kann auch eine Funktion im Parlament nehmen, aber sie darf nicht Präsidentin werden. Ja. Da hat es in letzter Zeit Unterschriftenaktionen und Kampagnen und Aktionen gegeben, um die Militärs und die quasi zivile Regierung zu bewegen, diesen Paragraphen abzuschaffen, ja, der ganz eindeutig direkt und nur auf Aung San Suu Kyi zugeschnitten ist. Aber bislang haben die sich nichts bewegen lassen. Sie geben nicht nach. Und wenn es denn dabei bleibt, dann kann Aung San Suu Kyi mit ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie, zwar an den Wahlen teilnehmen, aber sie kann nicht Präsidentin werden.
Und das war auch ein Grund, warum sie 2008 sich zunächst weigern wollte, auf diese Verfassung ihren Eid zu leisten, glaube ich, ne?
Sie war 2012, sie ja ins Parlament gewählt. Und dort war die kritische Frage, sollen die NLD-Abgeordneten, die damals bei dieser Nachwahl über 40 Sitze erhalten haben, gewonnen haben, sollen sie auf die Verfassung nun den Eid leisten? Aung San Suu Kyi war sehr zögerlich. Und dann haben sie es, weil sie in einer Pattsituation waren, haben sie es dann schließlich doch gemacht. Sie haben sozusagen nachgegeben, um aktiv im Parlament beteiligt werden zu können.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Aung San Suu Kyi und die politische Lage in Myanmar. Zwischendurch nochmal Musik zum Thema, und zwar hören wir die Side Effects Crew. Die waren auch hier schon zu Besuch und haben im Auftrag von Flux FM in der Tat im Festsaal Kreuzberg gespielt, als erstes Deutschlandkonzert der Band aus Myanmar. Wir hören ein Stück, das auch im Burmesischen in der Tat getextet wurde. Ye wai wai nya nai, heißt es ungefähr zumindest. Side Effects. Side Effects mit Ye wai wai nya nai auf Flux FM. Musik aus Burma bzw. Myanmar haben wir da gerade gehört. Und damit sind wir dann auch schon wieder mittendrin im Thema. Der Journalist Andreas Lorenz steht bei mir im Studio. Er hat eine Biografie geschrieben über die Friedensnobelpreisträgerin und mittlerweile burmesische Politikerin Aung San Suu Kyi. Heute Abend wird er aus diesem Werk lesen und jetzt steht er noch bei mir im Studio. Was mich noch interessiert ist, wie hat denn die Recherche ausgesehen? Aung San Suu Kyi selber ist ja jetzt keine Person, die sich für stundenlange Interviews über ihre eigene Person zur Verfügung stellt. Dafür ist sie zu schüchtern und auch zu bescheiden.
Ja, es ist ihr Prinzip, über Privatleben nicht öffentlich zu reden. Sie lässt zwar manchmal ein paar kleine Brocken oder Stückchen heraus in Interviews, aber sie hat in der letzten Zeit sehr wenig Interviews gegeben, muss man sagen. Schon gar nicht über Auskunft über ihr Leben und auch nicht über Privates gegeben. Ich bin ihr in den 90er Jahren öfter begegnet und habe mit ihr Interviews geführt. Da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und habe sie jetzt im vorigen Jahr oft begleitet bei ihren Reisen durchs Land, bei ihren Auftritten. Ich habe viele Weggefährten von ihr gesprochen, von früher, von heute. Und relativ gute Informationen sammeln können, die dann ins Buch eingehen.
Das heißt, im Prinzip hat es Aung San Suu Kui ein bisschen schwierig gemacht, ja, für sie an ihrem Stoff zu arbeiten.
Ich weiß nicht genau, ob es Aung San Suu Kui war. Ja. Sie hat einen relativ strengen Stab von Mitarbeitern, die sie momentan jedenfalls stark nach außen hin abstimmen.
Ah, alles klar, gut. Mhm. Aber trotzdem hat es die Arbeit erschwert. Glücklicherweise haben sie dann aber genug Weggefährten und ehemaligen Zeitgenossinnen auch kennenlernen dürfen, ja, die dann Auskunft geben konnten.
Ja, und sie hat ja selbst auch einiges aufgeschrieben. Mhm. Sie hat Briefe aus der Haft geschrieben. Sie hat einige Erinnerungen geschrieben, sodass man daraus schon schöpfen konnte.
Mhm. Aung San Suu Kui scheint auch deshalb so interessant zu sein, weil sie als Person Ost und West, also Philosophie und Oxford-Bildung, Buddhismus und Demokratie miteinander verbindet. Wie wichtig ist der religiöse Anteil, wenn man sie betrachtet in ihrer Person? Ich habe manchmal das Gefühl, es gab ja auch die Mönche, die 2007 protestierten gegen ihren Hausarrest. Ja. Wie wichtig ist das Religiöse bei Aung San Suu Kui?
Das Religiöse spielt bei ihr eine große Rolle. Der Buddhismus, sie ist Anhängerin einer relativ konservativen buddhistischen Richtung, die absolut gewaltlos ist. Mhm. Sie predigt die Lehre der liebenden Güte sozusagen. Sie sagt, man muss auch zu Feinden und zu Gegnern und zu Leuten, die man nicht unbedingt leiden mag, immer freundlich, immer gut sein. Mhm. Sie hat versucht jedenfalls, und das finde ich das Spannende an ihr, diese buddhistischen Werte und die universalen Menschenrechtswerte, was wir sozusagen unter Demokratie, Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit verstehen, zu verbinden. Das ist deshalb spannend, weil viele asiatische Herrscher, die Chinesen, auch Singapur, sagen, westliche Werte gehören nicht zu uns. Wir sind anders. Ja. Wir haben eine andere Geschichte. Wir haben eine andere Kultur. Geht uns weg mit eurer Demokratie. Wir wollen ein anderes politisches System haben. Ihr versteht nichts davon. Und da kommt sie genau herein als Asiatin und sagt, das ist alles Unsinn. Buddhismus und universelle Werte, also westliche Werte, wenn man so will, passen durchaus zusammen. Und die will sie auch, wenn sie jemals das Land regieren wird, in Myanmar durchsetzen. Ja.
Und das ist aber auch ein Grund dafür, warum sie von beiden Seiten aus bewundert wird, oder? Von Leuten aus Myanmar genauso wie aus dem Westen, weil man immer so Anknüpfungspunkte findet.
Ja, sie wird im Westen bewundert, weil sie so hartnäckig ist, weil sie so charmant ist, weil sie tatsächlich gewaltlosen Widerstand predigt. Ihre großen Vorbilder sind Václav Havel, der tschechische Oppositionelle und spätere Präsident, aber auch Gandhi mit seinem gewaltlosen Widerstand und seinen Aufrufen zu zivilen Gehorsam und den früheren indischen Ministerpräsidenten Nehru. Ja. Das sind sozusagen ihre Vorbilder.
Ja. Václav Havel ist ein gutes Beispiel. Er hat es auf jeden Fall vom Knast aus in den Präsidentenpalast geschafft.
Das ist wahr. Ja. Genau.
Insofern wäre das vielleicht auch für Aung San Suu Kui ein gutes Vorbild. Jetzt hat Aung San Suu Kui eine sehr starke Ausstrahlung. Wir haben es gerade schon gesagt. Sie wird von extrem vielen Menschen bewundert. Und wenn man sie sprechen hört, wenn man sich Texte von ihr durchliest, erwischt man sich auch selbst dabei, dass man quasi mit offenem Mund diese Frau und Politikerin bewundert. Jetzt fragt man sich natürlich, hat man in der Recherche was entdeckt, was dem makellosen Bild ein paar Kratzer verleiht? Oder war das überhaupt auch gar nicht die Aufgabe des Buches oder der Recherche?
Natürlich, man sucht schon nach Fehlern. Man ist ja Journalisten. Wir wollen nur nicht immer das Gute und das Schöne beschreiben. Fest steht, die Menschen in Myanmar bewundern sie nach wie vor sehr stark. Sie verkörpert die Hoffnung auf ein besseres Myanmar, auf ein besseres Leben. In der letzten Zeit allerdings gibt es kritische Stimmen, die hat es vorher nicht gegeben, unter ihren Weggefährten, unter ihren Gegnern sowieso, die ihr einiges vorwerfen. Ich denke da zum Beispiel dran, dass sie sich momentan als Parlamentsabgeordnete nicht klar genug äußert zu kritischen Fragen. Die Minderheitenfrage zum Beispiel ist unglaublich problematisch. Die Minderheit der Rohingya wird verfolgt, diskriminiert. Da hat sie sich relativ zurückhaltend geäußert, auch jetzt zu den letzten Studentenunruhen war von ihr nicht viel zu hören. Da enttäuscht sie viele Leute, die sagen, Mensch, du bist doch unsere Ikone, du bist doch unsere Lichtgestalt, du hast uns doch die Werte der Demokratie näher gebracht, warum äußerst du dich nicht klarer? Und der zweite kritische Punkt ist, den viele Burmesen momentan äußern, ist, dass sie oder kritisieren, dass sie ihre Partei zur One-Woman-Show macht.
Okay.
Sie, die NLD ist nicht gut aufgestellt, nach wie vor organisationsmäßig, aber auch vom Programm her nicht stark. Und es gibt keine Leute, die Aung San Suu Kyi, die neben Aung San Suu Kyi stehen könnten oder die ihr womöglich nachfolgen könnten. Das heißt, wenn die NLD bei den Wahlen gewinnen sollte, muss ja ein Kabinett aufgestellt werden, muss sie ja ein Schattenkabinett vorstellen, Außenminister, Wirtschaftsminister, Finanzminister. Das hat sie bislang nicht getan. Und wir wollen mal abwarten, wie das in den nächsten Wochen aussehen wird.
Spannend wird es dann spätestens im Herbst nochmal, haben Sie gesagt.
Im Herbst finden dann tatsächlich die Wahlen statt. Es wird davon ausgegangen, dass die NLD tatsächlich an den Wahlen teilnimmt. Und wenn sie daran teilnimmt, wird sie einen relativ hohen Sieg einfahren. So jedenfalls die Stimmung in der Bevölkerung. Die Frage ist, wie weit die diese Regierung da in Naypyidaw, in der neuen Hauptstadt, einen fairen Wahlkampf zulässt.
Ja.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es gibt die Wahlkommission, die von einem früheren Militär angeführt hat, und der versucht durchzusetzen, dass Aung San Suu Kyi nur in ihrem Wahlkreis auftreten kann. Sie darf also nicht wie Angela Merkel oder Sarkozy durch das Land reisen und die Bevölkerung mobilisieren. Sie würde, wenn das so bleibt, diese Regel nur auf einen kleinen auf ein kleines Gebiet in der Nähe von Yangon beschränkt sein.
Jetzt wird vielleicht auch durch Ihr Werk nochmal die internationale Beobachtung steigen, obwohl das ja sowieso ansteht, eben wegen der Wahlen, die bevorstehen. Insgesamt vielleicht noch eine kleine Prognose, wie skeptisch oder wie optimistisch sind Sie, was die Zukunft von Myanmar angeht?
Also was die nähere Zukunft angeht, bin ich relativ skeptisch. Diese Militärs oder diese Quasi-Militärs werden soweit absehbar keine weiteren politischen Reformen zulassen. Sie werden weiter an den Geldtöpfen bleiben. Sie werden versuchen, weiter das Land zu regieren und ohne eine große Opposition zuzulassen. Das könnte anders werden, wenn es tatsächlich einen Erdrutschsieg der NLD mit Aung San Suu Kyi gäbe. Dann müssten die Militärs vielleicht auf die Stimmung im Land stärker reagieren. Und dann könnte es sich irgendwann in der Zukunft vielleicht eine Konstellation ergeben, in der Aung San Suu Kyi tatsächlich doch Präsidentin werden könnte.
Also ein Thema, das auf jeden Fall spannend bleibt innerhalb der nächsten Jahre und unter Umständen ja auch ein Thema, mit dem man sich nochmal beschäftigen muss, auch journalistisch, in Buchform, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren, wenn sich dann wirklich was getan hat, oder?
Ganz bestimmt.
Sehr gut.
Oder wenn es uns gelingt, Aung San Suu Kyi einmal ganz ausführlich über ihr Leben auszufragen.
Ja. Irgendwann kriegen wir sie überredet. Vielen Dank für Ihren Besuch. Andreas Lorenz war bei mir im Studio. Heute Abend liest er im Taz-Café aus der Biografie zu Aung San Suu Kyi. Um 18.30 Uhr geht es schon los. Insofern müssen sie schon fast auf der Straße wieder. Das Taz-Café findet ihr in der Rudi-Dutschke-Straße 23. Und der Eintritt heute Abend ist frei. Also man muss kein Geld mitbringen.
Jeder ist willkommen.
Und es gibt auch noch eine Diskussion, glaube ich, im Anschluss.
Ja, ich werde versuchen, Fragen und zu beantworten und natürlich zu diskutieren.
Super. Und wenn Sie, Andreas Lorenz, Ihr nächstes Werk fertig haben, dann kommen Sie doch nochmal vorbei, dann reden wir auch gerne darüber.
Gerne, wenn Sie mich einladen, wunderbar.
Kriegen wir hin. Bis dann. Hier noch ein Stück Musik. Ach so, ist die Biografie eigentlich, hat sie sie gelesen, Aung San Suu Kyi, die Biografie, oder gar autorisiert?
Nein, sie hat sie natürlich nicht autorisiert. Sie hat sie, glaube ich, auch nicht gelesen, weil sie spricht nur Englisch und Japanisch und nicht Deutsch. Aber ich habe sie auf meinem letzten Besuch an ihrer Pforte bei ihr abgegeben.
Ah, sehr gut.
Also hat sie vielleicht schon in den Händen.
Aber die Antwort passt zum letzten Song, den ich eingeplant habe für unser Gespräch. Der kommt nämlich von einem Album mit dem Titel The Unauthorized Biography of Reinhold Messner. Hier sind Ben Folds 5 mit Amy. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Lorenz. Tschüss.
Danke Ihnen.
Well, I thought about the army. Dad said, son, you're